Es ist ja wie beim Lotto spielen. Ne, jeder will den Lotto-Jackpot knacken, aber wenn du nicht spielst, kannst du nicht gewinnen.
Richtig.
Wir haben gespielt und ja, wir haben gewonnen. Ja.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content-Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle mit Daniel und mir, Jasmin. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein Thema vorbereitet, was alle von uns eigentlich betrifft. Es geht um das Thema Arbeit. Und gerade wir reden darüber, weil wir doch so faule Influencer sind und von der Couch im Pyjama die ganze Zeit eigentlich arbeiten können. Nein, aber wir wollen heute in der Folge darüber sprechen, wie sind unsere Erfahrungen als Selbstständige? Und wir waren ja auch schon mal angestellt. Was sind so Unterschiede? Wir wollen so ein bisschen erklären, wo wir herkommen, was wir vielleicht auch schon in unserer Jugend an Studentenjobs hat. Ich bin echt, oder so als Schülerjobs, ich bin gespannt, was Daniel da erzählen wird. Das weiß ich auch gar nicht.
Das stimmt, haben wir noch nie drüber gesprochen.
Nee, und ich finde schon, dass es ein bisschen so Ausblick gibt, wie sich eine Persönlichkeit entwickelt und ob das überhaupt Einfluss vielleicht hatte darauf, was wir später gemacht haben.
Und wir werden ein paar Mythen, ich sag mal, aufklären. Erstmal ein Mythos darüber, was ganz, ganz viele Leute, du hast es gerade schon gesagt, als Vorurteil von Influencern haben, dass die ja den ganzen Tag gar nichts machen oder nichts Vernünftiges gelernt haben. Und ich glaube, wir sind die besten Beispiele dafür, dass es Influencer gibt, die was Vernünftiges gelernt haben, um das schon mal vorwegzunehmen. Und ein bisschen auch auf diese Debatte eingehen, so dieser Gen Z versus Boomer Debatte. Weil wir, ich glaube, wir sind weder das eine noch das andere zu 100%.
Ich glaube, wir sind Millennials, oder?
Ja, ich glaube, wir sind Millennials. Also das Zwischending. Und ich glaube, wir können beide Seiten ein bisschen nachvollziehen und verstehen und werden da auch mal ein bisschen zu eingehen, darauf eingehen.
Genau. Und ich möchte gerne auch auf ein Thema eingehen, ob man, also gerade diese Work-Life-Balance, es gibt ja auch so negative Aspekte und welche Erfahrungen ich da persönlich schon hatte, wo ich sage, wo Grenzen erreicht wurden, die halt wirklich, da ging es dann nicht mehr weiter.
Ja.
Du kennst ja bereits auch beide Seiten, Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis. Was ist so für dich der allergrößte Unterschied?
Boah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach das Risiko und der Druck. Na, natürlich hat man im Angestelltenverhältnis auch einen unfassbaren Druck, wenn man Karriereleiter aufsteigen möchte, dass man abliefern muss. Aber man ist angestellt immer noch. Es wird auch in schlechten Zeiten, selbst wenn man schlecht performt, dein Gehalt gezahlt. Ja. Weil bis man zu einer Kündigung kommt oder bis man seinen Job verliert, ist das in vielen Branchen, dauert es ein kleines bisschen. Und wenn man als Selbstständiger nicht performt, seine Zahlen nicht bringt, dann hat man ein Problem. Das ist vielleicht für mich so der größte Unterschied. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich mich nie dazu entschieden habe, konkret 100% selbstständig zu sein, sondern es ist langsam entstanden.
Ja.
Ne, das ist ja einfach, das ist ja mein Hobby, was ich mir ausgesucht habe, weil ich meine anderen Hobbys aufgrund von einer gesundheitlichen Geschichte einfach nicht mehr ausführen konnte damals. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, auf Instagram mein Essen hochzuladen und so ist das ja alles im Grunde entstanden. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Unterschied? Du hast ja schon viel gemacht.
Ja. Also ich habe ganz viel schon angefangen. Ich war halt auch lange in einer Festanstellung. Mein größtes Problem ist, dass ich mich dann so gefangen fühle in einer Festanstellung. Du hast ja äußere Parameter, die halt dir aufgedrückt werden, beginnt mit der, du musst dann und dann bei der Arbeit sein und bestimmte Stunden abarbeiten. Und das hat mich, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so ein, das ist kein, das, ich weiß, dass das halt, wir haben ja ganz viele, aber ich kam damit halt einfach nicht so gut klar und muss halt sagen, das genieße ich sehr in der Selbstständigkeit, obwohl ich sagen muss, jetzt bin ich halt diejenige, die mir diesen Zeitrahmen gibt. Und ich arbeite jetzt auch nicht weniger als vorher. Und aber trotzdem ist es so eine innere Freiheit, die ich dann da spüre und das finde ich halt total angenehm. Aber, und ich muss halt sagen, das sind halt wirklich die Sorgen in einer Selbstständigkeit, was ist, wenn ich mal längerfristig ausfalle, finde ich, ist schon, also das ist schon krass manchmal, finde ich.
Ja, das ist genau das. Es gibt ja kein System, was dich auffängt in diesem Sinne. Du hast ja in deiner Selbstständigkeit keine Gewerkschaft. Du hast jetzt keinen Kündigungsschutz oder sonstige Geschichten. Und bei der Krankenversicherung hast du auch noch ganz andere Themen als in einem Angestelltenverhältnis. Die Sozialversicherung sind andere Themen. Da musst du dich alles drum kümmern oder eben nicht und dann wirst du nicht aufgefangen. Und das sind wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Ich finde aber auch, dass gerade das, was wir gemacht haben, ganz, ganz entspannt ist, sag ich mal. Oder das ist vielleicht der sicherste Weg, den man gehen kann, weil wir sind ja jetzt nicht aus der Schule gekommen und sagen, wir werden jetzt Influencer. Ne, sondern wir haben ja einen komplett anderen Karriereweg eigentlich eingeschlagen und das nebenbei alles aufgebaut. Ja. Und dann hatten wir quasi schon die Möglichkeit, in eine Selbstständigkeit reinzugehen und ein großes Risiko abzubauen. Mhm. Ne, oder gar nicht erst zu haben, was viele andere Leute nicht haben. Weswegen ja auch immer eine Selbstständigkeit oft vor die Wand gefahren wird, weil das nicht sofort funktioniert, was man davor hat.
Ich würde auch wirklich sagen, vielleicht bevor wir jetzt noch weiter über Angestellten und Selbstständigkeit reden, weil man ist ja nicht aus der Schule gekommen und ist selbstständig geworden.
Genau.
Erzähl mal, was hast du so als Schüler- oder Studentenjobs gemacht?
Boah, ich habe gar nicht so viel früher gemacht. Also ich habe relativ schnell meine Schule gemacht. Also ich habe einen Realschulabschluss, dann habe ich Abitur gemacht. Und da habe ich natürlich verschiedene Praktika gemacht in der Schulzeit. Ich war bei der Sportjugend Dortmund und hab da im Büro gearbeitet. Und ich habe auch sogar mal ein Eintagespraktikum als Koch gemacht, weil mein Papa ist ja Echt? Koch, ja, mein Papa ist Koch gewesen und ich durfte einen Tag im Hilton Hotel in Dortmund in der Küche sein. Und das werde ich nie vergessen, da habe ich seitdem Bocker zubereitet, ne, für richtig Gäste draußen und das war schon total irre. Und mir war aber von vornherein klar, dass ich niemals Koch werden will, weil ich die negativen Seiten von einem Koch an eigenen Leib quasi erfahren habe, ne, von meinem Papa. Und das ist ja wirklich ein Job, wo du unfassbar viel arbeitest und nicht unbedingt viel Geld verdienst in den allermeisten Fällen. Und dann bin ich schon in das duale Studium reingegangen. Also ich habe nach meinem Abi direkt eine duale Studiumstelle gefunden, bin gelernter Industriekaufmann, habe einen Bachelor- und ein Masterstudium, auch in dem Bereich.
Das heißt ja, dass beides parallel gemacht wird, ne?
Genau.
Das heißt, also du hast das Studentenleben nicht auskosten können.
Nein, das ist auch wirklich, woran man zu knabbern hat, ne? Weil man ist dann ja irgendwann vor dem Scheideweg. So, ne? Man entscheidet sich jetzt, macht man ein normales Studium, verdient aber kein Geld, hat aber eine schöne Zeit.
Ja.
Sind wir mal ganz ehrlich. Für mich war das keine Option, ne, weil ich musste halt ein bisschen Geld verdienen, weil sonst wäre ich nicht über die Runden gekommen. Und ich wollte halt auch Karriere machen, sind wir mal ganz ehrlich. Und da hast du dann das Abitur gerade abgelegt und willst halt weitermachen. Und da war das eine super Möglichkeit, bei einem großen Konzern das zu machen. Und das war schon eine krasse Belastung. Also zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Wir hatten zum Glück so ein Blocksystem, also nicht noch abends Uni und morgens nur Ausbildung, sondern in verschiedenen Blöcken geteilt. Also entweder Ausbildung, entweder Schule oder entweder Uni.
Ja, genau, und wenn ich Semesterferien hatte, hast du wahrscheinlich dann deinen Ausbildungspart gemacht.
Genau, quasi, ich hatte keine Semesterferien, die gab es nicht. Also wenn wir Urlaub nehmen mussten, dann ging das nur in den betrieblichen Phasen, wenn wir also in den einzelnen Bereichen des Unternehmens angestellt waren und da gelernt haben. Nur dann konnte ich Urlaub machen und das war halt auch immer ein großes Problem, weil mit meinen Studentenkollegen oder Freunden, die alle studiert haben, konnte ich halt nie Urlaub machen, weil ich ja immer angewiesen war, ne, in diesen Praxisphasen, so haben die sich genannt, Urlaub zu nehmen. War blöd. Sagen wir mal so, ne?
Ja.
Ja. Und dann habe ich einfach als Angestellter gearbeitet, die ganze Zeit durchgehend in dem Unternehmen, verschiedene Rollen, habe noch einen nebenberuflichen Master gemacht. Ja, so war das. Also ist relativ langweilig eigentlich bei mir.
Ja, also bei mir ist das jetzt auch nicht, also ich würde sagen, nicht besonders anders als andere Leute, die studiert haben, aber natürlich hat man immer wieder zwischenzeitlich Jobs gemacht. Das hat schon als Schülerin angefangen, Nachhilfe, in der Eisdiele ausgeholfen, aber auch das Erste, was ich weiß, das war halt auch lang, ach so, hier, weil wir in Bielefeld, Dr. Oetker in der Testküche, auch super, dann gehst du halt dahin und dann kriegst du halt eine Pizza oder irgendwie ein Produkt von Dr. Oetker und das waren noch keine Produkte, die auf dem Markt waren und dann musste man halt testen, welches ist süßer, welches ist pikanter und so. Das fand ich auch ganz spannend. Das war natürlich super so als Schüler.
Also hast du dafür gesorgt, dass die entsprechenden Dr. Oetker Produkte im Supermarkt zu kaufen waren?
Auf jeden Fall. Ich bin da maßgeblich auf jeden Fall entscheidend. Nein. Also konnte sich jeder. Also es war echt, also bei uns in der Schule war das super beliebt, weil du hast da, ich weiß nicht wie viel bekommen, bist da hingegangen nach der Schule. Hast du es dann getestet?
Ja, hast du getestet. Hast du erstmal in den Bauch vollgeschlagen und dann hast du gesagt, alles geil. Ab auf den Markt damit.
Und nee, es waren ja zwei unterschiedliche oder drei manchmal Produkte. Ich weiß das gar nicht. Dann saß du in so einer Kabine drin. Dann habe ich ganz lange so Umfragen gemacht, wenn du so am Telefon, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt's nicht mehr, weil es kein Festnetz mehr gibt, dass du angerufen wurdest und so. Also, wenn morgen Bundestagswahlen wären.
Nein,
was?
Das hast du gemacht. Das hab ich Gott, gemacht. Ich glaube, das ist der meistgehasste Beruf auf der ganzen Welt, wenn du diese Anrufe bekommst.
Ja, oder sie haben letztens, ich weiß nicht, bei dem und dem Anbieter etwas gekauft, ob es ein Telefonvertrag. Wie zufrieden waren sie von einer Skala von 0 bis 10?
Ist das nicht
wie
sogar verboten? Was geht?
Das war auf jeden Fall hier ein Rieseninstitut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war auch echt darin nicht so gut. Gut, immer abgewimmelt.
Dann doch wieder zu Dr. Oetker. Du hast wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass es den Pizzaburger nicht mehr gibt, oder?
Ich wusste noch nicht mal, dass es einen Pizzaburger gibt. Es gibt doch keinen Pizzaburger. Was heißt denn Pizzaburger?
Hallo, das war das gehypteste Produkt von Dr. Oetker überhaupt, der Pizzaburger. Den gab es eine Zeit lang. Ja, das sah aus wie ein Burger, aber die Innenseiten waren belebt wie eine Pizza. Voll geil. Und das konnte man separat.
Ein Burger?
Ja, das
aber
waren
die Innenseiten.
Stell dir ein Burgerbrötchen vor.
Ja.
Stell dir ein Burgerbrötchen vor, das klappst du auf und belegst es wie eine Pizza. Und dann kannst du es wieder zusammenklappen. Das war der Pizzaburger. Das muss ich dir gleich zeigen. Und es gibt gerade auch einen riesen Hype im Internet, dass der endlich mal wiederkommt. Echt? Weil da gibt es eine riesige Community drüber und irgendwie verarscht Dr. die Leute alle nur, dass es diesen Pizzaburger nicht mehr gibt. Und hat sich nicht so gut verkauft, sagen die, aber da glaube ich nicht dran. Das Ding war geil.
Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe an der Kasse im Supermarkt lange gearbeitet. Da habe ich dann gespürt, dass eine 8-Stunden-Schicht echt verdammt lange sein kann.
Ja.
So, das ist echt krass. Ich habe das war auch Semesterferien, nee, Schulferien war das, in Sommerferien habe ich in einem Autoteilelager gearbeitet, zum Kommissionieren. Da hast du dann so eine Liste bekommen, musstest irgendwelche Schrauben und sowas in so einen Einkaufswagen legen. Da bist du halt viel gelaufen, aber es war halt, also ich habe echt viel ausprobiert. In der Uni war ich SHK, also ne, studentische Hilfskraft, dass ich da so dem Professor, dem Dozenten so ein bisschen zugearbeitet habe. Ich hatte ein ganz klassisches Studentenleben, also ich hatte kein duales Studium. Ich hatte 3 Monate Semesterferien und ich habe viel mit Hausarbeiten damals, früher, als ich studierte. Das ist auch jetzt anders als...
Das war im letzten Jahrtausend. Nicht ganz, ne?
Nicht ganz, aber ich glaube, das ist jetzt schon viel verkopfter, das Studium. Und also so auch mit viel Tests. Und da war halt viel mit Hausarbeiten. Ich habe es richtig genossen. Ich habe mein Studium geliebt ohne Ende. Ich mochte es so gerne. Es hat angefangen irgendwie mit... Nach dem Abi, dass ich da halt meine Kunst mache. Ich habe ja künstlerischen Bereich und habe dann später ganz viel Schwerpunkt auf Kulturwissenschaften gehabt, habe da halt meine Bewerbungsmappen abgegeben und das hat schon mir wirklich viel Spaß gemacht und habe da, ja, also ich habe mein Studium in echt guter Erinnerung, aber bin auch froh, dass die Phase jetzt durch ist. Ich bin halt kein Mensch, der so in der Vergangenheit lebt und sagt, oh, das war so schön und so, alles verklärt. Es gab ja auch stressige Zeiten, habe ich jetzt vergessen, weil ich ja immer alles vergesse,
ja.
Aber
ja.
Genau.
Ja, das ist aber schon krass. Du hast ja wirklich sehr viel gemacht.
Genau, und ich glaube, was ich mitnehmen kann, und ich glaube, das ist so der Punkt, den ich wertvoll finde. Ich meine, du hattest gar nicht die Zeit zwischen dualem Studium und Ausbildung, irgendwie so viele Bereiche kennenzulernen. Aber ich muss halt sagen, so für mich, ich glaube, das zieht sich auch durch mein weiteres Leben. Ich kann nicht eine Sache machen und dann bleibe ich da kleben, sondern ich habe Interesse daran, überall reinzugucken. Mal an der Kasse, mal beim Umfrageinstitut, dann mal im Lager bei einem Autoteilehersteller. Dann mal. Und ich finde das einfach spannend. Ich bin halt einfach total offen für so neue Tätigkeitsbereiche. Und das ist mir bis heute erhalten geblieben, dass ich wirklich interessiert an neuen Projekten bin. Und ich glaube, das brauchst du auch in einer Selbstständigkeit, dass du dich entwickelst, weiter schaust. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt Schema F, das habe ich für mich gefunden und das fahre ich nicht in allen Selbstständigkeiten. Aber jetzt das, was wir machen, wir müssen halt schon schauen, dass man immer neue Ideen auch einbringt. Du kannst nicht sagen, ich mache das so und das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre. Ja, das funktioniert nicht. In 40 Jahren wird es Instagram wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ich glaube, also das ist auch in 10 Jahren nicht mehr gibt's. Aber das
ich
glaube
es auch, ja.
Das ist wirklich ein guter Punkt, den du gesagt hast, ne? Dass man sich quasi in einer Selbstständigkeit im Vergleich zu den meisten Angestelltenverhältnissen wirklich ausleben kann.
Ja.
Das hat Vorteile durchaus, es hat aber auch durchaus Nachteile, ja. wenn ich ehrlich bin. Wenn ich zurückdenke in meinen Angestelltenjob, ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich das noch machen könnte, weil da hatte ich nämlich genau das, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe damals Vertrieb studiert, ne? Ich hab Master in Sales Management im Vertrieb quasi. Und bin dann lange auch im Vertrieb angestellt gewesen. Das war genau mein Ding. Ich hatte jeden Tag quasi was anderes zu tun, habe mit Kunden gesprochen, konnte sehr, sehr große Projekte betreuen. Millionenprojekte konnte ich betreuen. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und das habe ich auch super gerne gemacht. Und da gibt es halt diverse Gründe, warum ich das leider nicht mehr machen kann, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen kann. Aber ich bin froh, dass ich quasi dann noch mein Fallnetz hatte mit Social Media, um da quasi noch meine finanzielle Sicherheit noch ein Stück weit gewährleisten zu können mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Mhm. Und das ist ja auch noch so ein Ding. Wir sind ja beide lange Zeit neben unserem Job nebenberuflich selbstständig gewesen. Du hast doch auch mit Instagram angefangen, bevor du dich wirklich komplett selbstständig, also bevor du deinen Angestellten oder dein Arbeitsverhältnis gekündigt hast.
Bei mir ist es ein relativ sauberer Cut. Also ich habe vorher nicht, also keine Selbstständigkeit gehabt. Ich habe quasi ganz bewusst die Entscheidung, jetzt höre ich mit dem Angestelltenverhältnis auf, Cut, und jetzt fängt die Selbstständigkeit an.
Aber du hattest deinen Kanal doch zu der Zeit.
Den Kanal hatte ich, das war aber Hobby. Und deswegen, es war halt ganz lange ein Hobby. Es war so lange, ich glaube, ich hatte bis, ich weiß nicht, aber es waren schon mehrere hunderttausend Follower, bis ich die Kooperation angenommen habe.
Das ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja auch immer noch ein Stück weit ein Hobby. Ne, weil du verdienst ja nicht in Ansatzweise mit allem, was du machst, dort Geld.
Ja.
Ne, sondern du bist ja wirklich darauf angewiesen, dass du Deals hast über Social Media, dass es Firmen gibt, die dich für einen Post bezahlen.
Ja.
Und der Großteil von den Posts, die machst du, ohne dass du dafür einen Cent bekommst. Ne, genauso wie du das vor ein paar Jahren gemacht hast. Und das ist halt auch ein Riesending. Ja.
Für mich ist es halt, ich habe es halt begonnen mit meinem Mann zusammen.
Ja.
Das war halt so die erste Intention. Ich hatte erst gedacht, wir machen das zusammen. Und die ersten Jahre lief es quasi für uns beide. Und ich habe aber für mich gesagt, ich muss das ganz sauber für mich. Ich bin halt ein Typ, der ist schwarz-weiß. Ich bin halt nicht grau. Ich kann diese Zwischentöne halt, also generell, das ist halt, mag von Vorteil, mag von Nachteil sein, das ist halt eine Tatsache. Ich komme damit nicht klar. Für mich ist es ganz klar, ich muss den Cut setzen. Angestelltenverhältnis fertig.
Ja.
Und dann kann ich in die Selbstständigkeit. Vorher war alles für mich reinstes Hobby.
Ja, also ich habe das ja relativ lange nebenbei gemacht, weil ich den Cut ganz gut setzen konnte. Weil es ja wirklich komplett andere Themen waren. Das war ja auch mein einziges Hobby in dem Sinne.
Mhm.
Ich habe das ja sowieso gemacht. Mhm. Es hat mich ja damals sogar eine Arbeitskollegin davon überzeugt, quasi mich überhaupt anzumelden, weil ich ja immer meine Sachen mit ins Büro gebracht habe, was ich gekocht habe. Und so ist das ja auch entstanden. Also ich habe ganz, ganz mehrere Jahre das wirklich gut voneinander trennen können. Immer mit Fokus auf meine Haupttätigkeit, war ganz klar, weil es war ja niemals ersichtlich, dass wir irgendwann mal hier sitzen und ich da überhaupt drüber sprechen kann, überhaupt die Möglichkeit habe. Ne,
Daniel, wer denkt denn, also ich glaube, die wenigsten machen einen Kanal auf und können sagen, davon werde ich irgendwann mal leben können. Ich meine, man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen. Vielleicht mittlerweile schon eher als als wir angefangen haben. Es gab halt ein paar, die waren so Stars, Highlights, die hatten viele Follower. Man hat so erkannt, dass der Lifestyle sich bei denen zum Beispiel gewandelt hat und man dachte, okay, ich glaube, die können davon leben.
Das ist auch, was ich eben quasi empfehlen würde. Also ganz ehrlich, na, auch wenn es jetzt total abgedroschen und langweilig klingt, na, mach einen ganz normalen Job erstmal. Mach eine Ausbildung, mach einen normalen Job, um erstmal in dieses Arbeitsleben reinzukommen. Und alles, was du gerade in der Social-Media-Bubble machen willst, bau es dir nebenbei auf. Mit Fokus auf deinen Hauptjob, mit der Zeit und der Lust, wie du das als Hobby betreiben würdest.
Ja.
Schau, dass es irgendwie funktioniert, dass du da wenig Zeit, also dass du nur so viel Zeit reinsteckst, wie es das überhaupt zulässt. Weil dann hast du nämlich immer die Sicherheit, selbst wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht wächst, und das tut es in den allermeisten Fällen halt nicht, weil es so viele Leute gibt, die es versuchen, dass du immer noch deinen Hauptjob hast, dass du immer noch eine Karriere hast, die du machen kannst, abseits von Social Media. Weil nichts ist so vergänglich wie das. In einem Wischer sind wir weg.
Ja,
in einem Daumenwischer, in einer Millisekunde sind wir weg. Und wenn das zu viele Leute auf einmal machen, dann sagt auch irgendwann der Algorithmus, egal auf welcher Plattform, weg.
Ja.
Und das ist so ein Druck. Damit muss man erstmal klarkommen.
Ja.
Und das ist so ein Risiko, das will nicht jeder eingehen.
Genau, und ich finde das manchmal so ein bisschen, ich glaube, das ist immer leicht, dann zu sagen, ja, klar, ist ja mega einfach. Nein, ich stand irgendwann vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Und dann sagen alle, ja, aber du konntest ja. Ich würde das auch machen, aber bei mir geht das nicht, weil ich habe ja Familie, ich habe Kinder, ich habe Verantwortlichkeiten finanziell wegen dem Kredit, wo ich denke, ja, und ich nicht. Also bei mir war das ja genauso. Und du stehst vor diesem Punkt und man sagt, ja, aber es war ja einfach für dich. Du hattest dann ja schon Follower X. Ja, aber es garantiert mir doch keiner, dass das weiter funktioniert, dass meine Videos funktionieren, dass meine Community da ist. Und ich musste irgendwann den Arsch in der Hose haben und sagen, Cut. Jetzt springst du ins kalte Wasser. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der absolut auf Sicherheit aus ist. Wie viele Menschen. Es gibt, glaube ich, einige, die risikobereiter sind, aber die meisten Menschen sind ja, du hast ja eine Verantwortung. Ich habe Kinder, ich habe einen Mann, also der arbeitet auch, aber trotzdem.
Gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Nein, aber man hat sich ja auch ein Leben aufgebaut.
Ja.
Und dann muss man halt gucken. Und irgendwann ist halt die Entscheidung, gehe ich dieses Risiko ein? Und mir war es halt das wert. So, das Risiko, aber es hätte auch in die Hose gehen können, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und es kann auch immer
Ich wollte gerade sagen, gehen. Und ich weiß auch nicht, was in 2-3 Jahren ist.
Ganz ehrlich, ich kann dir gar nicht sagen, in wie viele Nächte ich nicht schlafen konnte, weil ich richtig Angst hat und teilweise auch immer noch habe, dass irgendwann das vorbei ist. Weil dann, ist es vorbei. Ne, dann habe ich ein unfassbares Problem. Und all diese Themen, die du gerade aufgezählt hast, wir haben beide Kinder, wir haben beide Häuser, ne, wir haben beide finanzielle Verpflichtungen und soziale Verpflichtungen, auf die wir haben, die sind uns ans Bein gebunden, sagt man so, ne? Da kommen wir nicht raus.
Ja.
Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich ein junger, aufstrebender Creator bist, ne, kommst gerade aus der Schule raus und ne, willst quasi.
Bis 22 hast deine Mietwohnung für 450
Euro
kalt.
Lebst vielleicht sogar noch bei deinen Eltern. Okay, ja, so. Go for it. Ja? Du kannst es natürlich versuchen, ein Jahr irgendwie mal was anderes machen, ist gar kein Thema. Ja. Würde ich jetzt mal sagen.
Aber auch wir sind ja mitten im Leben, wir sind ja schon alt.
Richtig,
ich bin
ja
noch
das
ein bisschen man, älter als das, du, wir sind mitten im Leben. Ne?
Ja, wir sind über 30. Ne, das ist schon alt.
Du bist 40.
Ja, du bist fast 40 und ich bin auch bald aufgerundet 40. Also wir sind wirklich schon alt, ne? Und wir können halt auch zurückblicken und wissen halt jetzt, okay, 10 Jahre, 15 Jahre weitergedacht, als die jetzt anfangen.
Ja.
Ne, da stehst du ganz anders im Leben.
Ja.
Ne, und wenn du da dann keine Sicherheit hast auf verschiedenen Art und Weisen, wird es schwierig.
Genau, und es ist halt bei mir, artet das dann manchmal aus und das ist der, dass ich, wäre auch eine Frage für mich an dich gewesen, aber jetzt beantworte ich meine Frage einfach schon. Ob man nur Alkoholik ist und ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Definitionen oder sowas machen, aber bei mir ist halt gerade aus dieser Sorge heraus, dass man halt sagt, irgendwann ist es vorbei. Bei mir ist das ganz starke Problem, ich habe keine Grenzen. Also ich kann das ganz schlecht abgrenzen, wann denn endlich mal Schluss ist, weil der Kopf weitermacht. Und ich weiß, dass das eine ganz heikle Situation ist. Ich war schon immer so, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich aus Spaß, Freude, egal ob es jetzt mit Instagram war oder so, so viel gemacht, bis ich an einen Punkt kam, dass er fast gekippt ist. Und es ist schon ein paar Mal in meinem Leben gewesen, dass ich wirklich extremst an meine Grenzen gekommen bin, sodass es körperlich spürbar war. Ich will nicht sagen Burnout, weil ich da jetzt nicht irgendwie, aber es war schon immer ganz kurz davor, wo ich sage, ich spüre, dass es nicht gesund ist, Jasmin, was du gerade tust. Und ich komme ganz schlecht runter. Und das ist auch im Laufe meiner Instagram-Zeit jetzt schon ein paar Mal wieder gewesen, wo ich wirklich, ich bin nicht so stressresilient.
Boah, schönes Wort.
Resilient?
Wahrscheinlich resistent, aber resilient hört sich auch richtig gut an.
Ja? Okay, dann lassen wir es einfach.
Ja.
Ich google gleich. Und das ist halt für mich wirklich ein Problem. Und da muss ich wirklich dran arbeiten.
Ja, ich kann zu 100% nachvollziehen, was du kannst. Und wenn du mir die Frage stellen würdest, ob ich ein Workaholic bin, kann ich die gar nicht mehr so genau beantworten. Ich würde vielleicht sagen, war ich mal, weil jetzt kann ich es gerade einfach nicht sein. Es funktioniert einfach nicht. Und ich kann mich nämlich noch, ich habe gerade, als du das gesagt hast, mit diesem ständig darüber nachgedacht, dann habe ich was Erste, was mir in den Sinn kam, dass ich damals in meinem Angestelltenjob morgens auf dem Crosstrainer war. Ich habe zu Hause einen Crosstrainer und dann habe ich mir, ich war Teamleiter zu dem Zeitpunkt, und dann habe ich mir Podcasts von Führungskräften angehört, von CEOs und so, die zur Mitarbeiterführung, weil genau das nämlich mein Thema war, dass ich quasi auch außerhalb der Arbeit immer versucht habe, noch meine Arbeit zu verbessern. Und da war auch, du hast ja viel länger, also ich habe viel länger gearbeitet, als es vertraglich vereinbart war. Die Stunde hat man nicht aufgeschrieben. Ich habe mir außerhalb der Arbeitszeit Gedanken gemacht. Ich habe mit Kollegen.
Weil man gut performen will. Ich glaube, das hat auch was mit einem Perfektionismus zu tun. Du kannst dann nicht sagen, so, ich lasse das mal so, sondern nein, ich muss es an die Grenze ausreizen von dem, was ich.
Du hast aber nicht das Risiko, wenn du dann schlecht performst, dass dann irgendwann dein Gehalt nicht mehr stimmt. Sondern ich hatte ein variables Zieleinkommen, ne, das war auch immer ein bisschen davon abhängig, wie gut man performt hat, aber der Großteil ist ja einfach.
Wie so ein Bonus dann quasi.
Genau. Oder? Und aber der Großteil ist ja wirklich einfach. Ne, ein fixes Gehalt. Und das kommt jeden Monat. Ne?
Auch wenn mit dem du kalkulieren kannst, was du halt sagen kannst, dann sagst du, ja, wenn was dazukommt, dann fällt der Urlaub größer aus.
Was
und
du
wenn
auch
nicht,
bei Banken vorlegen kannst, wenn du einen Kredit haben willst. Und wir wissen beide, dass man in einer Selbstständigkeit nicht unbedingt der beste Freund der Banken ist und man da nicht unbedingt die besten Kredite bekommt, außer du bist jetzt Beamten im Beamtenverhältnis oder angestellt mit einem sicheren, unkündbaren oder mit einem sicheren Job, der unbefristet ist, dann kriegst du immer bessere Kredite, als du das als Selbstständiger tun kannst. Ne, ja. Und das ist ja auch nicht ohne Grund so. Ne, die Banken machen das ja nicht ohne Grund, sondern weil das halt einfach ein hoher Risikofaktor ist, dass die Selbstständigkeit vor die Wand gefahren wird.
Ja, ist echt so.
Werbung.
Das hier ist der wunderbare Schokoriegel von Ahead. Und wenn auch du Lust hast, mal zuckerfrei zu naschen, dann können wir die Produkte von Ahead Nutrition nur empfehlen. Jasmin, was ist denn dein Lieblingsprodukt?
Ich habe zwei Lieblingsprodukte. Einmal den Hazelnut Nougat, das ist ja so ein Proteinriegel.
Ja.
Und auch der andere mit Karamell und Peanuts.
Peanut-Karamell.
Und ich finde diese helle Crazy Hazel Creme gut.
Die ist wirklich gut. Also die finde ich auch. Es ist noch an der normalen Crazy Hazel vorbeigezogen. Das war schon schwer, weil die wirklich sehr nah am Original ist.
Ja.
Aber die weiße Crazy Hazel, die schmeckt einfach wie das Innere von Kinder Bueno.
Ja,
absolut genial. Das ist richtig, richtig lecker.
Und dadurch, dass das halt zuckerfrei ist, also oder mit ganz, ganz wenig Zucker,
ja, meistens kein zugesetzter Zucker.
Kein zugesetzter Zucker, finde ich, kann man das auf jeden Fall als ganz gut nehmen.
Ja, wenn meine Freunde bei mir zu Hause sind und die gehen als erstes ins Büro und schnappen sich erstmal einen Riegel, weil ich habe immer alles da. Und wenn du dir auch mal den Riegel schnappen möchtest oder das mal ausprobieren willst, es gibt verschiedene Mixboxen, die können wir dir empfehlen mit den verschiedenen Schokoriegeln und Proteinriegeln. Jetzt auch neu mit Clear Rays. Und wenn du Bock hast, die mal auszuprobieren, mit dem Code Kochen kannst du 10% sparen.
Und ja, für mich ist es halt, also was ich halt in der nächsten Zeit wirklich lernen muss, ist, dass ich halt wirklich versuche, mir mehr Grenzen für mich selber zu setzen. Ich habe letztens irgend so ein TikTok gesehen, da stand irgendwie, ich habe jetzt meine Work-Life-Balance, nach 22 Uhr mache ich nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, ist doch super, 22 Uhr ist doch eine gute Zeit. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, die so, hä, nach 18 Uhr mache ich nichts mehr. Und bei mir ist es halt häufig, dass ich ganz lange bis in die, ich mache das halt wirklich und ich muss daran arbeiten, dass ich das nicht mehr mache, dass ich Projekte dann halt Projekt sein lasse oder es mehr noch einkaufe quasi. Du hast, glaube ich, früher angefangen, Einkaufe hier im Freelancer, die dir die Arbeit abnehmen. Das hast du halt, glaube ich, früher gemacht als ich. Ich muss das halt auch noch mehr ausweiten. Vielleicht auch wirklich jemanden einfach in einer Festanstellung da haben. Das sind halt jetzt so Perspektiven, die man so in der nächsten Zeit hat. Aber ich muss hundertprozentig dran arbeiten. Es war halt einmal irgendwie ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich konnte zum Schluss irgendwann nicht mehr entscheiden, was ich machen wollte. Im Privaten. Ich komme nicht weiter. Ich habe halt irgendwie morgens mich an den Rechner gesetzt. Das war eine ganz krasse Zeit. Die Kinder waren weg, ich war noch im Schlafanzug und war dann halt, wenn die um 14.30 Uhr, saß ich halt einfach die ganze Zeit seit 7:30 in der gleichen Position im Pyjama und habe da irgendwie am Rechner Sachen recherchiert, weil wir ja natürlich, und das muss man sagen, bei mir ist es so, ich habe richtig viele Projekte. Ich habe nicht nur Instagram, sondern so viele andere Sachen, die mit diesem Kanal zu tun haben. Sei es der Blog, sei es eigene Produkte, unterschiedliche Sachen, die halt einfach noch im Hintergrund laufen.
Die keiner sieht.
Die keiner sieht,
genau.
Die aber unglaublich viel Zeit und Energie von mir geraubt haben, wo ich mich auch selber weiterbilden musste, sonst hätte ich bestimmte Sachen einfach nicht erreicht.
Es nimmt dir halt keiner was ab. Ne?
Nee.
Du musst ja alles von vorne bis hinten planen. Und das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein Riesenthema. Wenn du irgendwann nicht mehr leistungsfähig bist, so wie das bei mir der Fall ist, dass ich nicht mehr das leisten kann, was ich eine Zeit vorher leisten konnte, aus diversen Gründen, dann hast du genau zwei Optionen. Entweder du machst es noch weiter und du machst dich immer weiter kaputt oder du gibst Sachen ab. Und das Problem ist, in einer Selbstständigkeit kostet das, diese Sachen abzugeben. Auch wenn es die banalsten Dinge sind, die du selber machen könntest, die du vielleicht aus irgendwelchen körperlichen Gründen nicht mehr machen kannst, dann musst du dafür Geld bezahlen, dass das irgendjemand für dich macht. Ja, es nimmt dir dann ein bisschen den Stress weg, aber es kostet halt auch ein Schweinegeld. Für Dinge, die ich selber machen könnte, aber nicht dazu in der Lage bin, es zu tun.
Ja.
Und das ist ein riesiger Faktor bei einer Selbstständigkeit, wenn du nicht mehr performen kannst, was das einmal zum einen mit deinem Körper macht, was das mit deiner Psyche macht, weil du bist ja ständig damit konfrontiert, eigentlich könntest du das, du hast es mal gekonnt, du wärst eigentlich dazu in der Lage, du bist es nicht, das ist ja, du sind ständig Gedanken, die in deinem Kopf rumschwirren und das finanzielle Thema, dass du für Dinge Geld ausgeben musst, weil du es nicht mehr kannst und du nicht weißt, ob das in den nächsten Monaten wieder reinkommt.
Ja.
Und wenn du es nämlich nicht machst, dann fährst du alles vor die Wand.
Mhm.
Das heißt, du bist ja quasi gezwungen. Ich bin gezwungen, das alles am Laufen zu halten irgendwie, weil ich sonst ein Riesenproblem habe.
Weißt du, was mir auffällt, Daniel? Dass wir ganz viele Sachen als Belastung sehen. Und ich glaube, es ist, glaube ich, auch wichtig, das einmal für uns zu sagen.
Ja.
Und aber auch uns zu sagen, was sind eigentlich die guten Sachen? Es hört sich jetzt so an. Und ich glaube, diese Sachen beschweren einen. Und ich glaube, deswegen sind sie super präsent.
Ja.
Aber man muss natürlich auch sagen.
Reden wir mal über die schönen Dinge.
Wenn ich jetzt ganz klar vor die Entscheidung jetzt.
Ja.
Ich habe sehr viel Stress und hier und da. Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis, hundertprozentig Selbstständigkeit. Egal, wie viel ich da mich verausgabe. Das Schöne ist, ich kann machen, was ich möchte. Ich kann anfangen, wenn ich möchte. Ich kann Projekte gestalten, die mich interessieren. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich nicht. Natürlich hast du ein paar Verpflichtungen, wir wollen das jetzt auch nicht kleinreden. Aber das ist halt das Schöne. Und ich finde die Erfolge, dass du halt siehst, der Mehrwert, das ist ein Hobby. Ich freue mich, wenn Leute mir schreiben, ja, hey Jasmin, ich habe Rezept X ausprobiert, es ist bombastisch und die Kinder haben gesagt, wann gibt's das nächste Mal? Ganz ehrlich, ich freue mich wie ein Keks.
Ja, definitiv. Hast du vollkommen recht. Da freut man sich drüber. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Frage stellen würde, würde ich sagen, ich würde mich für Gesundheit entscheiden. Ja. Hm. Und ich fand nämlich die Situation, in der ich war, mit Angestelltenverhältnis und nebenberuflicher Selbstständigkeit, das war für mich die perfekte Situation. Das war die Sicherheit. Ich habe meinen Traum ausgelebt in meinem Angestelltenverhältnis. Bin die Karriereleiter endlich nach oben gesprungen und habe dort arbeiten können, so wie ich das wollte, in dem Umfeld, wie ich das wollte. Und habe mein Hobby quasi auch noch ein bisschen zum Beruf gemacht. Mhm. Na, also wie cool ist das denn, dass man quasi mit dem, was man gerne macht, auch ein bisschen Geld nebenbei verdient. Das ist ja eigentlich, das ist ja das Allercoolste. Und das war auch immer das, was ich gesagt habe. Ich will von dieser Scheiße, in Anführungszeichen, ja, nicht abhängig sein. Mhm. Ich will davon nicht abhängig sein, weil das ist viel zu riskant. Ich bin genau wie du in so einem Sicherheitstyp. Und klar, man hat super Vorteile. Die Vereinbarkeit mit der Familie. Ne, man ist quasi, man kann zu Hause arbeiten. Das können ja auch viele heutzutage immer noch nicht im Homeoffice. Und man,
es geht wieder zurück, sagen wir
mal. Ja, es geht wieder zurück. Also ganz, ganz große Player führen gerade wieder Back-to-Office-Initiativen ein. Aber es ist ja, ne, du hast die Möglichkeit, immer zu Hause zu sein, wenn etwas ist. Du kannst deine Arbeit so planen, wie du es gerade brauchst.
Du bist dich bei niemandem entschuldigen und sowas. Ne? Also sorry, ich kann heute nicht, das Kind ist krank, das ist hier, das war für mich immer irgendwie belastend. Ja,
genau, ne? Und du hast halt quasi, du bist für dich selbst verantwortlich und du kannst deine Arbeit um dich herum planen. Ne? Ja. Das ist der größte Vorteil bei mir gerade auch noch. Ich kann trotz allen niedrigen Beweggründen, was auch immer, meine Arbeit dann machen, wenn ich es gerade kann.
Ja.
Auf der Couch liegend oder was auch immer.
Ja.
Ne? Weil wir brauchen im Grunde für die meiste Tätigkeit nur ein Handy. Das brauchen wir in der Hand. Damit können wir die allermeisten Sachen erledigen.
Mhm.
Und der größte Vorteil ist natürlich auch, dass wir uns selber quasi challengen können. Also ich finde, das ist immer so geil. Man kann sich halt selber verbessern. Und alles, was man tut, das macht man für einen selbst.
Ja.
Wenn man sich selbst irgendwelche Skills aneignet, sei es Fotografie, Licht oder hier im Podcast einfach sich mit Sound auseinanderzusetzen, das sind Sachen, die macht man in seiner Freizeit quasi, aber man hat dann hier quasi Fähigkeiten entwickelt, die man selber nutzen kann.
Ja.
Und das finde ich halt ziemlich cool.
Food Facts der Woche.
Kommen wir zum Food Fact der Woche heute, Jasmin. Von mir vorgestellt, zwei sind falsch und eines richtig zum Thema Kaffee. Hatten wir schon einmal, aber ich war vor kurzem, oder ist schon ein bisschen länger her jetzt, in der Kaffeerösterei eines Kooperationspartners von mir. Und da habe ich mir das mal angeschaut, wie Kaffee tatsächlich produziert wird in Deutschland. Mhm. Und ich fand das so interessant, dass ich dir ein bisschen was davon heute mitbringen wollte.
Also toll. Hast du Insiderwissen.
Toll, oder?
Mhm, das ist richtig toll. Richtig. Also ich trinke gerne Kaffee, aber tatsächlich, dass ich mich auskenne, ist nicht der Fall.
Ja, aber vielleicht schaffst du es ja diesmal auch wieder richtig zu raten. Oder herzuleiten. Du hast es auch schon sehr stark hergeleitet. Und diesmal ist es einfacher als beim letzten Mal, verspreche ich dir. Also es sind drei Fakten, die ich dir vorlese und nur eine ist richtig.
Okay.
Also, in Deutschland wird mehr Kaffee getrunken als Wasser und Kaffee ist somit das Konsumprodukt der Getränke Nummer 1.
Also das ist erstmal schon mal krass. Ist das ein Fakt?
Das ist einer von den drei Fakten.
Ach so, okay, ich dachte, das ist jetzt ja vor...
Nein, das ist einer von den... Ich habe direkt angefangen, ich hau direkt raus.
Okay.
Na, Nummer 2, die meisten Kaffeebohnen stammen entweder von Arabica oder Robusta-Pflanzen und Robusta-Bohnen sind für ihren milden Geschmack und Arabica für ihren hohen Koffeingehalt bekannt. Fakt 2 war das, jetzt kommt Fakt 3. Kaffeebohnen verlieren an Koffein, wenn sie länger als ein Jahr gelagert werden und müssen dann neu geröstet werden, um wieder wirksam zu sein.
Ha, ich finde... Es könnte fast alles sein. Ich würde jetzt Ausschlussverfahren 1 ausschließen, weil Kaffee wird doch nicht mehr getrunken als Wasser. Also vor allen Dingen.
Bist du dir sicher?
Das Ding ist, ich finde es halt, also wer würde diese Statistik erheben? Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, das ist irgendwie, an was wird es gemessen? An Trinkwasser, an Flaschenwasser? Das macht irgendwie, da gibt es niemanden mehr, soll das denn auswerten? Deswegen sage ich no. Und das Zweite... Hab ich vergessen. Was war das Zweite?
Das Zweite ist, die meisten Kaffeebohnen stammen entweder von der Arabica oder von der Robusta-Pflanze. Robusta-Bohnen sind für ihren milden Geschmack, Arabica für ihren hohen Koffeingehalt bekannt.
Vorherleitung, Robusta hört sich robust an und ist nicht deswegen mild. Das wäre jetzt so das, warum ich sage, das wäre irgendwie falsch. Und was war das Dritte?
Kaffeebohnen verlieren an Koffein, je länger sie gelagert werden und müssen dann neu geröstet werden, um wieder wirksam zu sein.
Könnte auch sein. Ich entscheide.
Eine ist richtig.
Ja, es gibt ja auch koffeinfreier Kaffee, der wird aber, ich rate jetzt und ich sage 3, weil robust ist nicht mild gefühlt.
Das ist richtig, aber falsch.
Schade. Verdammt.
Nein, du hast meinen Fallstrick erkannt, denn ich habe Robusta und Arabica vertauscht, das hast du vollkommen recht, denn Arabica ist für den milden Geschmack bekannt und Robusta für den hohen Koffeingehalt. Hast du vollkommen recht. Aber Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk in Deutschland.
Nein!
Noch mehr als Wasser. Und das haben die mir in der Kaffeerösterei gesagt und ich konnte das selber gar nicht glauben, dass ich das gegoogelt habe. Und ich habe hier Zahlen aus dem Jahr 2022 und da liegt Bohnenkaffee bei 167 Liter und Mineralquelle und Tafelwasser bei 130. Ah. Danach kommen Erfrischungsgetränke, Bier, Milch, Tee, Fruchtsäfte.
Ha, das
krass.
Ist der Wahnsinn.
Finde ich auch richtig
aber wie
krass.
Das, wie kann man denn mehr Kaffee als...
Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
Weißt du, was das ist, Daniel? Ich sag's dir, das sind noch die ganzen Büros, die diese Filterkaffeemaschinen haben, wo das literweise durchläuft. Weil wenn du so einen Vollautomaten hast, du kannst da ja nicht mehr als 2, 3... Du kriegst ja einen Herzklabaster. Aber Filterkaffee, finde ich, kann man wirklich literweise trinken.
Das stimmt. Und ich hatte einen alten
Bürohengst.
Ich hatte einen alten Arbeitskollegen an dieser Stelle, ist leider nicht mehr unter uns. Aber der hat wirklich den ganzen Tag nur Kaffee getrunken. Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr von. Und ich war selber so irritiert über diesen Fakt, dass ich den unbedingt das heute mitbringen musste.
Ja, danke dafür. Und Leute, trinkt weniger Kaffee, das ist nicht gut. Also ich muss auch sagen, meine persönliche Entwicklung in vielen Bereichen ist in den letzten 2 Jahren enorm gewesen. Also ich habe wirklich viele Sachen gelernt und dazu, das macht mir einfach Spaß und Freude. Und wo wir bei Freude und Spaß sind, was ist eigentlich mit dem Konflikt? Und ich sehe es immer bei TikTok, immer wenn ich in meiner Freizeit mal TikTok-Videos scrolle. Aber natürlich rein beruflich, ich würde niemals TikTok-Videos schauen.
Niemals. Nein, ich auch auf gar keinen Fall.
Dieses andauernde Schimpfen auf die Gen Z, also jünger als wir, und ja. Dieses Glorifizieren der Boomer, Workaholic oder Arbeitseinstellung. Finde ich manchmal echt problematisch tatsächlich. Und ja. Ich verstehe gar nicht, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es bestimmt auch Einzelfälle gibt von jüngeren Leuten, aber auch von Älteren, das gab es doch auch mal, der keinen Bock hat und da irgendwie hinkommt, ein Praktikum hat und eigentlich keinen Bock aufs Praktikum hat und eigentlich rausgeschmissen werden möchte und sich so daneben benimmt, dass man sagt, okay, ich habe keinen Bock auf den.
Ja, also es gibt in beiden Fällen schwarze Schafe. Bin ich fest von überzeugt. Wovon ich aber auch überzeugt bin, ist, dass die Arbeitsmoral, die fest verankert war, gerade jetzt in Deutschland, in den letzten Jahrzehnten, eine völlig falsche war. Weil wo stehen die ganzen Boomer heute? Die allerwenigsten sind Millionäre. Die haben aber dazu geführt, mit ihrer Arbeit, mit ihren Überstunden, mit ihrer Zeit, mit dem Aufopfern, das ist ein gutes Wort, dafür, dass die Reichsten immer reicher werden. Und wenn wir darüber sprechen, wie Einkommen in Deutschland verteilt ist, dann hast du einfach eine riesige Einkommensschere. Du musst mal überlegen, ich habe das mal hier rausgesucht. Ne?
Ja.
Deutschlands Millionäre heißt es. Ne? Genauer gesagt, das reichste 1% der Bevölkerung besitzt 1/3 des gesamten Vermögens.
Warte, das reichste 1%, 1/3.
Besitzt 1/3 des ganzen Vermögens, was da ist. Und da musst du dir überlegen, was kann denn derjenige noch erwirtschaften, der heute arbeitet? Was kann der denn noch für Vermögen aufbauen? Das ist ja, ne, da kommst du ja gar nicht hin.
Ja.
Da kommst du ja gar nicht hin und es wird noch krasser. Die reichsten 0,1%, also die reichsten 0,1%, die verfügen über 1/5 des Gesamtvermögens, des gesamtverfügbaren Vermögens in Deutschland.
Ja.
Das ist einfach krass, wenn du dir das einfach mal vor Augen führst. Und da finde ich dann die Debatte pro Gen Z schon berechtigt, dass die halt sagen, ich lasse mich nicht mehr ausnutzen, weil es hat die Vergangenheit gezeigt, dass durch das Aufopfern, das Ausnutzen, die allerwenigsten davon profitiert haben.
Ja. Ich finde es halt krass und ich finde, erstmal habe ich gedacht, okay, früher war die Arbeitsmoral halt besser. Ich muss aber auch sagen, ich bin halt, wenn ich so an meine Kollegen von damals denke, wie viele hatten Burnout, wie viele kamen mit der ganzen Belastung nicht mehr klar. Auch die Filme, wenn du sie aus den 90ern so siehst oder die Serien 90er, 2000er, war es halt extremst cool. Also es wurde sogar in den Medien vermittelt, extremst früh bei der Arbeit zu sein. Wer ist der Erste? Wer geht als Letztes? Das wurde ja so ein Battle. Es war ja nicht so, du gehst jetzt noch nicht, warum machst du noch was? Sondern so dieses, warum geht der denn schon einfach? 17 Uhr ist Feierabend, warum geht der denn um 17 Uhr?
Boah, da habe ich neulich was so gesehen, Jasmin. Da bin ich fast im Dreieck gesprungen. Es ist momentan, auf Instagram wird gerade so ein Kanal, der wird gerade recht groß, von einem Ex-CEO. Der beginnt seine Videos immer, hallo, ich bin Doktor irgendwas, und Ex-CEO und nehme euch mit in die Welt der Top-CEOs. Ne?
Ja.
Manche Sachen sind wirklich gut. Und da war aber eine Sache dabei, wo ich mir dachte, alter Schwede, du bedienst gerade komplett alle Klischees eines Boomers und das ist einfach so falsch und abwertend.
Wie alt war der?
Wenn ich ihn schätzen würde, würde ich ihn so auf Mitte 50 schätzen. Vielleicht Anfang 50, keine Ahnung.
Ist das schon ein Boomer?
Ja, das dürfte, oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. Also ne? Ist auf jeden Fall einer, der sehr viel gearbeitet hat in seinem Leben. Wie gesagt, Ex-CEO. Manche Sachen sind wirklich gut. Aber dann hat er in einem Video gesagt, woran erkenne ich die Top-Performer in einem Unternehmen? Und dann hat er gesagt, schauen Sie sich den Parkplatz an. Der als Erstes da ist und als Letztes geht, das ist der Top-Performer, der am motiviertesten ist im Unternehmen. Und da habe ich mir nur noch gedacht, alter Schwede, das ist die größte Red Flag, die man haben kann, wenn es darum geht, was dein Chef ist oder was nicht. Weil was hat denn die Scheiß-Arbeitszeit, die Anwesenheit in dem Job mit der Performance, mit der Motivation eines Mitarbeiters zu tun? Ganz ehrlich, die jungen Leute, und ich zähle mich da in meinem Angestelltenverhältnis auch mit zu, ich habe teilweise Sachen 3-4 Mal so schnell erledigt wie ältere Kollegen. Die können andere Sachen besser. Ne, die haben viel mehr Erfahrung, haben einen komplett anderen Blickwinkel, können durch ihre Kontakte Dinge viel schneller lösen. Aber es gibt halt auch Dinge, die können die jungen Leute viel, viel schneller erledigen. Und wenn du dann in einem Job kommst, wo eine Arbeit erledigt werden muss, da braucht jemand 8 Stunden für, beispielsweise. Wenn dann aber ein junger Kollege kommt und der dieselbe Arbeit in 5 Stunden erledigt, was sagt es denn dann so über seine Motivation aus, wenn der andere Kollege länger da ist, aber weniger schafft und der andere geht pünktlich nach Hause und schafft vielleicht viel mehr? Was ist das denn? Also, sorry, da dachte ich mir, das ist doch der größte mögliche Red Flag eines Chefs.
Ich weiß und gerade, also ich bin ja auch komplett dafür, weil ich selber bei mir merke, dass ich häufig meine Grenze überschreite und ich merke es erst zu spät.
Ja.
Trotzdem fällt mir, kannst du richtig krass erfolgreich sein, wenn du dich nicht mindestens eine gewisse Zeit über die Stränge hinaus belastet hast? Das ist trotzdem, ich weiß nicht, ob es halt nur mein Denken ist oder ob es, also ne, dass es halt, dass es so in mir drin ist, dass ich sage, du musst quasi 2 Jahre so krass von dir und von deiner Gesundheit und von deiner Mental Health und so opfern, damit du da hinkommst. Oder wäre es, ich meine, das ist so ein Fall, kannst du halt nicht vergleichen, weil jeder, ne, das wäre halt, müsste es dann.
Ja.
Aber ist das so? Ist es nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, bei mir hat es mich natürlich vorangebracht, dadurch, dass ich so viel Gas gegeben habe und nicht 100%, sondern eher Richtung 300% gegangen bin.
Ich glaube, da sind wir in dem Bereich von Effektivität und Effizienz. Kennst du den Unterschied? Wann ist etwas effektiv und wann ist etwas effizient? Das ist effektiv, sind die richtigen Dinge tun.
Mhm.
Na, das ist effektiv. Und wenn man die richtigen Dinge richtig tut, dann ist es effizient. Ja, es bringt dir nichts, wenn du nur die richtigen Dinge machst, aber in der Ausführung vollkommen verkackst.
Mhm.
Sondern du musst die richtigen Dinge richtig tun. Und da
das ist ja nicht so einfach.
Und da ist, Daniel. Ja, genau. Da ist das Ding. Du musst nicht effektiv sein, du musst effizient sein. Das heißt, wenn du in deiner Zeit, in deiner Arbeit effizient bist, dann reicht dir auch weniger Zeit. Weil wenn jemand nur, du musst für deinen Job, musst du den Computer bedienen. Wenn jemand nur den Computer bedient, aber die falschen Knöpfe drückt, dann ist das vielleicht effektiv, was der macht, weil der den Computer bedient. Das ist ja richtig, was er tut. Aber es ist nicht effizient, weil er die richtigen Knöpfe nicht drückt. Und das finde ich, ist eine ganz gute Überlegung. Ist das, was ich gerade tue, effizient für dem, was ich machen möchte?
Aber ich glaube, man kann ja nur effizient werden, wenn man halt einen gewissen Erfahrungswert hat. Und das musst du halt auch länger schon geübt haben. Also so einfach ist es halt nicht. Das sind halt Skills oder das sind halt Sachen, also manche sind dann halt talentierter, die anderen nicht, ne? Das hilft natürlich auch, aber ich weiß nicht, also es ist schon so ein Zwischending. Ich möchte mir halt auf jeden Fall aneignen, ein bisschen mehr auf mich, also mich weiter rausnehmen zu können. Und wenn dann halt was liegen bleibt, bleibt es liegen. Und das kann ich halt schlecht. Das ist halt einfach so, ich bin halt super pünktlich, außer heute Morgen, wo ich 30 Minuten zu spät gekommen bin. Aber an sich.
Aber du hast recht. Also man muss schon gedanklich zumindest bereit sein, mehr zu leisten, als man vielleicht, sag ich mal, in einem Angestelltenverhältnis, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt 8 Stunden am Tag arbeiten, wenn man gedanklich sich nur auf diese 8 Stunden fixiert, egal ob man den hinterleistet oder nicht, Ich glaube, dann hat man schon das erste Problem, weil man muss wirklich bereit sein, sich auf gut Deutsch den Arsch aufzureißen.
Weißt du, was es ist? Ja? Jetzt kommt's. Du kannst dir im Angestelltenverhältnis leisten, nicht effizient zu sein, weil du effektiv bist. Also das Richtige tust, aber du musst nicht immer, ich nehme, das muss ja nicht jeder machen, ja. Aber als Selbstständiger kannst du es dir quasi nicht leisten.
Genau.
Du musst dich optimieren, dass du sagst, ich habe diese Zeit zur Verfügung und ich möchte jetzt, weil ich für mich arbeite und ich kriege nichts, wenn ich nicht effizient bin, wenn ich nicht super bin in dem, was ich tue, in dem Moment.
Genau.
Und ich glaube, das ist dieser Druck. Du kannst das dir halt auch als Angestellter vielleicht, also muss man jetzt nicht.
Ja.
Ne? Das ist jetzt nicht, dass jeder das macht. Das möchte ich überhaupt niemandem unterstellen. Aber das kannst du dir als Selbstständiger eigentlich nicht leisten.
Und weißt du, was, das ist auch noch ganz schön. Weißt du, was bei mir an der Wand, ich habe ja so verschiedene Motivationsposter, die ich mir damals, ich habe ja schon immer viel zu Hause gearbeitet, auch in meinem Angestelltenjob. Und was an meiner Wand im Büro hängt, auf die ich damals jeden Morgen drauf geschaut habe, wenn ich meinen Kaffee dahingestellt habe, habe ich mich da immer, das ist total, hört sich total esoterisch an, aber das ist die absolute Wahrheit, um mich damals zu motivieren, ne, als Karriere zu machen in einem großen Unternehmen, Teamleiter und vielleicht hinterher, ne, was auch immer. Da steht ein Plakat, da steht drauf, wenn du die 1% sein willst, musst du das tun, was 99% nicht tun.
Ja, ja? Okay. Ja.
Also wenn du zu den 1% gehören willst, die 1%, die wir gerade angesprochen haben, mit, ne, vielleicht mit dem größten Vermögen oder mit dem erfolgreichsten Job, musst du das tun, was 99% nicht bereit sind zu tun.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ne, wie sich das dann ausgestaltet, das ist die andere Sache. Aber dieses Denken, in Neudeutsch sagt man Mindset, ich hasse dieses Wort, aber das ist das Mindset, was du brauchst, ne, dass du nicht aufhörst, quasi kreativ zu sein.
Aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass du mehr machen musst, sondern du musst effizienter sein.
Genau.
Das heißt ja nicht, dass du anstatt wie 99% 8 Stunden musst du dann 20 Stunden arbeiten, sondern du musst einfach nur in Anführungsstrichen, und ich glaube, das ist dann die Kunst und das gedankliche Spiel, was du hast, wo kann ich besser sein als die anderen?
Weißt du, was ich damals gemacht habe in meinem Angestelltenjob? Ich habe mir E-Mail-Signaturen angelegt für jeden möglichen Quatsch. Weil teilweise haben wir 100 E-Mails am Tag bekommen, manchmal sogar noch mehr. Und die musst du ja alle irgendwie bearbeiten. Regeln angelegt, dass spezielle E-Mails in spezielle Ordner reinkommen. Und ich habe mir sogar E-Mail-Signaturen angelegt für die simpelsten Sachen, wie wenn jemand kam auf mich zu, hatte eine Aufgabe für mich, dann hatte ich eine Signatur, wenn ich die Aufgabe erledigt hatte, dann musste ich nur da draufklicken, dann stand dann Hallo, dann habe ich den Namen eingesetzt. Ist erledigt, ist unter der Vorgangsnummer XXX irgendwas zu finden. Viele Grüße, Daniel. Da musste ich also nur den Namen einsetzen, die Vorgangsnummer und dann konnte ich das rausschicken. Das hat mir einfach, weil ich so viele E-Mails in dieser Art und Weise schreiben musste, Zeit gespart. Und das habe ich mit ganz, ganz vielen Dingen gemacht, wo ich dann, mich dann einfach auf die Sachen konzentrieren konnte, die wichtig waren in meinem Job. Ne? Und das ist das Thema Effizienz.
Ja, gutes Beispiel. Schönes Beispiel.
Ja.
Sehr schön.
Deswegen haben wir schon mal darüber gesprochen. Ne? Ich habe ja auch bei mir zu Hause, ne, so ein Fach, wo ich meine Rechnungen reinschreibe, wo ich meine Bonus reinmache. Ne? Das ist halt auch, du musst halt immer schauen, was kannst du irgendwie optimieren, damit du dir deine Arbeit leichter machst.
Und trotzdem, vielleicht jetzt einmal so zum Schluss, dieser Optimierungswahnsinn geht mir manchmal auch auf die Zwiebel. Manchmal ist es so, ich finde, manchmal setzt es mich unter Druck, dass alle irgendwie ihre Fitness tracken anhand einer Uhr. Es wird alles optimiert, dein ganzes Leben soll optimierter sein und manchmal stresst mich dieser optimierungskrasseste Wahnsinn, dass ich diese 24 Stunden, die ich am Tag habe, optimal nutze, mit optimalem Schlaf, mit optimaler REM-Phase, mit optimalem Frühstück, optimalem Sport, optimaler Meditation. Und manchmal denke ich so, meine Fresse, lass mich in Ruhe.
Ja, ganz ehrlich, das ist auch das Allergrößte, dass wir schon so alt sind, weil ich wüsste, okay. Ganz ehrlich, das meine ich voll positiv jetzt, weil ich will nicht in der Situation stecken, in der die junge Generation gerade steckt, die gerade in der Schule sind oder da gerade damit fertig werden. Weil dieser Druck, der jetzt schon auf den Schultern lastet, dieser soziale Druck auch in den sozialen Medien präsent zu sein. Es hat ja jeder einen Account heutzutage. Und da wird auf den Schulhof nicht verglichen, ey, hast du die neuesten Schuhe, sondern...
Doch, Schuhe gehen immer noch.
Ja, aber wie viele Follower hast du oder wie viele Likes hat dein Bild oder was auch immer. Das fängt da ja schon an.
Ja.
Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich ohne diesen sozialen Druck aufgewachsen bin, der die sozialen Medien mit sich bringt. Weil jetzt können wir den ansatzweise noch aushalten. Und es gibt immer noch Situationen, wo ich dem nicht gewachsen bin. Wo ich merke, wenn ich das Handy in die Hand nehme, dass es auf meine Psyche schlägt, weil es mich gerade irgendwie total belastet, weil irgendein Video gerade vorwiegend negativ kommentiert wird oder ich irgendwelche blöden Nachrichten bekomme zu irgendwelchen Sachen, die ich in meiner Story gezeigt habe, wo ich mir gar nichts Böses bei gedacht habe. Und damit aufzuwachsen und quasi in eine Welt reinzukommen, boah, ganz ehrlich, Da habe ich
größten
Respekt
vor. Du kennst es nicht anders. Das ist halt, ne? Wir kennen ja eine Zeit, wo es nicht so war.
Mhm.
Oder nicht so extrem. Du hattest dann halt nur den Schulhof quasi oder so, wo du dann verurteilt werden konntest. So hast du jetzt halt eine riesige Reichweite, wo halt Negativität auf dich einprasseln kann. Muss ich auch sagen, ich finde es auch schwierig, also damit auch umzugehen, auch als Mutter von Kindern, die heranwachsen, wirst du auch noch, deine sind ja noch jünger. Es ist nicht so einfach, den Spagat da zu finden. Und gerade dieser Wunsch, Influencer werden, finde ich, ist präsent. Ich meine, jeder wollte damals auch Britney Spears werden, aber war halt zu meiner Zeit so weit weg. Aber Influencer.
Okay, Britney.
Britney, bitch. Boah, und aber auch dieses Video von damals, ne, ganz ehrlich, weißt du noch, dieses erste Video von Britney Spears, dieses Schuloutfit, so damals habe ich das überhaupt nicht reflektiert,
nicht
aber wenn ich das jetzt angucke, denke ich halt, da ist ein junges Mädel, das hat voll sexy irgendwie diese Sachen an, wo ich denke, was soll denn da eigentlich?
Kannst du dich noch an, jetzt sind wir komplett fern vom Thema, aber kannst du dich noch an Christina Aguilera erinnern, an das Bild, wo sie in einem blauen Schwimmreifen ist, im Wasser ist, boah, das hat irgendwie, das war vor kurzem wieder in sozialen Medien, weil es 20 Jahre irgendwie alt ist mittlerweile. Aber da habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, wie hat sich die Welt verändert? Aber um den Bogen nochmal zu spannen, ich habe größtes Verständnis dafür, für jeden aus der jungen Generation, dass die sagen, ich habe keine Lust, mich ausbeuten zu lassen.
Ja, voll.
Ganz, ganz ehrlich,
ich habe nur dieses eine Leben.
Richtig. Und der Vorteil, den die haben, weil abseits von dem ganzen Druck, der damit einhergeht, sie wissen, was möglich ist. Und sie erkennen, wann jemand ausgenutzt wird. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn jeder sich über Arbeitskräfte und Fachkräftemangel beklagt, dann fangt an, die Leute besser zu bezahlen. Ja. Dann kriegt der Chef eben nicht das Zehnfache des Gehalts des normalen Angestellten. Dann kriegt er vielleicht nur das Doppelte. Weil der Chef macht ja auch nicht die Arbeit. Der hat die Verantwortung, vollkommen klar. Ja.
Und weißt du, was ich auch noch sagen wollte? Das möchte ich. Ich glaube, das darf man aber auch nicht vergessen, so aus dem kulturellen Hintergrund, die Generation Boomer, die wir jetzt so sagen, es war ja so ein sehr starker, geburtenstarker Jahrgang. Das heißt, es waren manchmal 40 Kinder in der Klasse. Das heißt, die Konkurrenz, wenn du jetzt 20er-Klassen hast, damals 40er, da sind dann halt, die Berufe waren ähnlich. Du hattest einen viel höheren Konkurrenzdruck und ich glaube, du musstest herausstechen. Und das war wahrscheinlich das einfachste Mittel war, ich komme ganz früh und gehe ganz spät. Und dass dieser Konkurrenz, ich glaube schon, dass es eine gesamt andere Situation ist, weil jetzt ist es ja wirklich Fachkräftemangel, ist in aller Munde. Wenn du jetzt in Deutschland studiert hast, eine gute Ausbildung hattest, dann wirst du auch in der Arbeitswelt unterkommen. Diese Garantie hattest du aber damals nicht. Und ich glaube, das muss man halt auch so ein bisschen berücksichtigen, oder muss man berücksichtigen, nicht nur so ein bisschen. Aber trotzdem finde ich es toll, dass man halt wirklich sagt, für sich, also ich nehme für mich halt wirklich raus, Jasmin, entspann dich manchmal ein bisschen mehr. Ich arbeite wirklich
an Daniel. Ja, aber guck dir doch mal, überleg dir doch mal, wo haben wir denn die größte Not? Wir haben die größte Not in den Kitas, in der Pflege, wo Arbeitsplätze wirklich fehlen und wo wirklich elementar wichtige Arbeitsplätze fehlen. Wo ist das Problem, den Leuten mehr Geld zu bezahlen? Wo ist das Problem? Ich glaube, das wäre wirklich abseits von den Arbeitsbedingungen, wo es sicherlich auch einige Verbesserungen in den letzten Jahren gegeben hat und wo man einfach Verbesserungen einführen kann. Mhm. Aber wo ist das Problem, dass Deutschland sich dazu entscheidet, den Leuten einfach ein bisschen mehr Geld zu geben, damit es attraktiver wird, auch für die Zukunft attraktiver wird. Weil ganz ehrlich, jetzt mal salopp gesagt, wenn du irgendjemand sagst nach der Ausbildung, ey, geh in die Pflege, du kriegst 3.000 netto. Das macht jeder. Das macht jeder nach der Schule sofort.
Mhm.
Wo ist das Problem? Also es ist nur ein Geldthema. Und egal, wenn mir irgendjemand anders irgendwas anderes sagen will, es ist Quatsch. Es ist immer nur ein Geldthema. Jeder hat irgendwann einen Preis. Und diese ganzen Jobs in der Kita und in Krankenpflege, das sind Knochenjobs. Das sind wichtige Jobs, die erziehen unsere Kinder oder die pflegen unsere Eltern, unsere Großeltern. Ne? Das sind super wichtige Jobs und die werden so schlecht bezahlt. Da kriege ich wirklich eine Krise.
Und ich glaube, nur um mal auch nochmal den Vergleich zu Influencern uns auch mit einbegriffen. Ich verstehe auch manchmal vielleicht den Unmut, der dann herrscht, zu sagen, weißt du was, ihr sitzt jetzt da und quatscht und sagt, es ist alles so mit der Verantwortung schwierig, aber ihr habt ja auch euer Auskommen und das ist ja trotzdem dann okay und könnt euch verwirklichen und habt euren Hobby zum Beruf gemacht. Deswegen soll das halt auch gar nicht so diesen Anklang nur haben, ne? Also man ist wirklich dankbar für das, was man hat. Wir kommen beide aus Situationen, wo wir wissen, was Arbeit bedeutet.
Ja.
Was halt auch Maloche bedeutet, was bedeutet ganz normal angestellt zu sein, jeden Job anzunehmen, einfach um sich dann Studium wie auch immer finanzieren zu können. Und ich finde, das sollte man einfach auch nochmal, also das haben wir halt im Hinterkopf auch, ne? Das ist halt nicht, dass das jetzt irgendwie falsch kommuniziert wird. Und
Nein. Da
kann ich auch schon manchmal verstehen, dass man sagt, Mensch, und ihr haltet nur irgendeinen Blödsinn in die Kamera und kriegt dafür das Geld. Auch wenn das jetzt so einfach nicht runtergebrochen gesagt werden kann. Ne?
Aber es trifft es. Es trifft es. Wir haben, man muss es wirklich dazu sagen, wir haben einfach ein scheiß Glück gehabt. Wir haben einfach das Glück gehabt, dass die Plattformen uns in eine gewisse Zeit gemocht haben. Der Algorithmus dafür gesorgt hat, dass wir viele Follower bekommen haben. Ja, und das ist einfach ein Glück, den nicht jeder hat. Es sind so viele Leute auf diesen Social Media unterwegs, die versuchen zu wachsen, die versuchen groß zu werden, die großartige Arbeit machen, großartige Bilder, Videos erstellen, die einfach über Jahre hinweg nicht wachsen.
Wir haben
wachsen.
Auch viel richtig. Ich möchte es wirklich nicht komplett aufs Glück reduzieren, weil ich das halt auch nicht gerechtfertigt finde.
Wir haben das Glück erzwungen.
Wir haben das Glück ein Stück weit erzwungen und haben da halt auch für gearbeitet, aber die letzten 1% waren auch Glück so und man ist an seinem Traum dran geblieben. Wir haben nicht aufgegeben und wir haben auch viele Risiken oder Entscheidungen getroffen, wo man sagt, dafür brauche ich Arsch in der Hose.
Es ist ja wie beim Lotto spielen. Jeder will den Lotto-Jackpot knacken, aber wenn du nicht spielst, kannst du nicht gewinnen.
Richtig.
Wir haben gespielt und wir haben gewonnen. Ja.
Und dann siehst du halt nur, dass der gewonnen hat. Du siehst halt nicht, wie viele Wettscheine vorher gekauft wurden und wie viel Geld da reingedrückt wurde. Und wenn einer sagt, ich habe einen Schein gekauft und habe nicht gewonnen, ist doch mies. Aber der eine, der sagt, ja gut, aber ich habe schon 1.000 gekauft. So.
Ja, aber es gibt auch genau diejenigen, die einen Schein kaufen und gewinnen und innerhalb von ein paar Monaten so groß werden, dass du dir denkst, was hast du eigentlich die letzten Jahre so gemacht?
Ja. Sei es ihnen gegönnt. Für unser Karma sind wir offen. Wir gönnen allen alles.
Ja.
Unser Karma ist befreit von jeglichem Hass und Neid.
Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich hoffe, es war für den Hörer interessant da draußen, dass wir heute mal so ein bisschen lockerer gesprochen haben über die Selbstständigkeit und unseren Weg in die Selbstständigkeit und auch die ganzen Themen, die damit einhergehen, was Druck und Belastung und aber auch die Vorteile angeht einer Selbstständigkeit. Und ich würde mich sehr darüber freuen, oder wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und uns vielleicht auch eine gute Bewertung gibst auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Und Jasmin, vielen Dank für die heutige Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Daniel. Und ich würde sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.